Hallo, Wissen hinter den Kulissen-Fans. Wenn ihr Lust habt, eine XXL-Variante dieser Folge zu hören, dann guckt am besten jetzt direkt mal in die Shownotes. Da packen wir den Link zu unserer Support-Website rein und auf der erklären wir euch, wie ihr an eine ungefähr 15 Minuten längere Variante dieser Folge rankommt. Hier kommt jetzt die kürzere Version. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt! Was zum Teufel ist da ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Hallo und herzlich willkommen bei Wissen hinter den Kulissen, eurem Lieblingspodcast für die Wissenschaft hinter Film, Serien und Games. Ich bin Anne, ich bin Physikerin und Wissenschaftsjournalistin und mit mir hier im virtuellen Studio, aber diesmal tatsächlich im gleichen, nennen wir es im gleichen Gebäude, sind Physiker und Physikdozent Henry Holland-Moritz.
Hallo.
Und Wissenschaftsjournalist und Science-Presenter Jack Popp.
Hallo.
Schön, dass ihr mit mir dabei seid. Ihr seid beide zusammen heute bei Henry. Warum?
Also wenn die Folge rauskommt, ist es gestern, weil wir gestern eine gemeinsame Show bei der Langen Nacht der Wissenschaft in Jena gemacht haben, nämlich eine Hollywood-Science-Show mit coolen Hollywood-Experimenten. Und dafür testen wir morgen ein bisschen was an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Also warte mal, nicht morgen, sondern also aus unserer Perspektive
ist es
ja. Aus eurer Perspektive, ihr versteht das, ne? Ist es in der Vergangenheit.
Genau, aus eurer Sicht vor 5 Tagen werden wir was getestet haben werden.
Ja, und dann haben wir gedacht, es wäre schön, wenn wir den Sonntag noch zusammen verbringen und gemeinsam aufzeichnen. Und dann haben wir gemerkt, dass es auch ein bisschen dumm ist, weil wir hatten schon alles eingerichtet, saßen uns gegenüber und dann haben wir plötzlich gemerkt, dass wir ja mit 2 verschiedenen Mikros aufzeichnen und uns gegenseitig so im Delay auf dem Kopfhörer hören. Und deswegen habe ich Henry jetzt wie so ein Kind, was nicht aufgeräumt hat.
Ins Nebenzimmer verfrachtet.
Genau.
Genau, er hat mich in meiner eigenen Wohnung, hat er mich weggeschickt.
Unverschämt.
Ich kann mal rufen, dann hört ihr mich aus dem Nebenzimmer.
Hallo!
Liebe Grüße an die Nachbarn.
Also dieser Podcast ist nicht dafür geeignet, dass wir uns jemals im Real Life sehen. Ich merke das schon.
Doch, wir müssen es nur besser planen. Das ist allein meine Schuld gewesen, ja.
Wir sprechen heute über Vaiana und bevor wir damit starten, frage ich wie immer, was habt ihr so gemacht seit der letzten Podcast-Aufnahme?
Ich hatte meinen ersten richtigen Illustrationsjob. Ich habe für die Firma Zeiss einen kleinen Film animiert. Oder eine kleine Präsentation, die sie bei der Langen Nacht der Wissenschaften zeigen, wo es darum geht, so ein neues Prinzip von so einem winzig kleinen Projektor zu zeigen. Und da gehen Grüße raus an meinen Kumpel Sören. Vielen lieben Dank, dass er das vermittelt hat und es hat echt viel Spaß gemacht. Es war ganz schön cool.
Können wir das dann irgendwo sehen? Wird das noch veröffentlicht? Können wir was in die Shownotes packen?
Ich werde es auf jeden Fall bei mir im Instagram-Profil posten und wir könnten es ja vielleicht auch bei uns im Insta-Profil nochmal veröffentlichen.
Ja klar, wir hauen es dann einfach in unsere Story, also folgt uns bei Instagram.
Yes!
Hey, war wie cool, da wurdest du richtig für bezahlt und alles.
Ja.
So
richtig bezahlt! Für den Quatsch, den du machst.
Was man ja oft hört, ist so, Leute, die irgendwie kreativ sind, das ist ja euer Hobby.
Ja.
Euch macht das ja Spaß.
Das ist ja auch Werbung für dich.
Nee, aber es ist der erste, das erste Mal, dass ich fürs Zeichnen bezahlt werde und das ist ein echt gutes Gefühl.
Ja, geil. Ich hoffe, da kommt noch ganz viel mehr.
Ja, das hoffe ich auch.
Ja, ich habe mir andere Sachen noch angeguckt. Nachdem ich Vaiana geguckt habe, hatte ich am Wochenende ein bisschen Zeit und wollte auf Netflix so ein Nebenbei-Ding haben, weißt du, wo du so kochen kannst und irgendwas läuft im Hintergrund. Und da habe ich die Serie Ist es Kuchen entdeckt.
Ah. Oh doch, ja, ich weiß, was du meinst, wo die immer so Gegenstände haben und manchmal ist es Kuchen und manchmal ist es einfach der Gegenstand.
Exakt, ja. Exakt. Und es ist sehr lustig, weil die wirklich fotorealistische, also wirklich hyperrealistische Dinge haben. Und dann steht der Moderator dahinter mit dem Messer und dann schneidet der in so eine Strandtasche rein und dann ist es aber Kuchen. Oder er schneidet in einen Hamburger rein und es ist Kuchen. Und es ist wirklich sehr lustig. Also es gibt insgesamt 3 Staffeln. Das ist unfassbar, weil das Ding ist so durch die Decke gegangen. Ich denke mir so, also ich hatte nach der ersten Folge verstanden, was das Prinzip ist. Und dann haben wir nur noch bis zu Ende geguckt, um zu sehen, wer gewinnt. Es sind ja mehrere Konditoren und Konditorinnen, die da gegeneinander antreten. Und dann willst du natürlich wissen, wer nimmt den Preis mit nach Hause. Irgendwie $50,000 oder so haben die gewonnen. Aber ich finde es einfach krass, dass sie das über 3 Staffeln ziehen. Weil ich bin gespannt, was sie in Staffel 2 dann haben. Vielleicht lebende Objekte so.
Oh Gott, ist es eine Person oder ist es Kuchen? Oh Gott.
Aber was ist die Dramaturgie? Also wie lange ist so eine Folge? Halbe Stunde?
So 40 Minuten geht das, ja. Und die haben immer 8 Stunden Zeit, das zu modellieren und nachzumachen. Und dann kommt so eine Jury aus, das sind meistens Comedians, und die gucken sich das dann an. Und das ist natürlich ein kleiner Trick dabei. Also die sind so, ich würde sagen, in so 5 Metern Entfernung und die haben auch nur 20 Sekunden Zeit, sich zu entscheiden. Also ich glaube, wenn du länger Zeit hättest und näher dran wärst, dann würdest du es sofort erkennen. Mhm. Aber die kriegen das teilweise sehr realistisch hin. Und wenn die Jury falsch liegt und du die Jury quasi tricken konntest, dann kriegst du 10.000 oder 5.000 Dollar oder so.
Irgendwie cool. Okay. Bei TikTok gibt es auch so einen Typen, der hat also auf seinem Kanal eigentlich nur so Videos, wo er immer durch sein Haus rennt und so Zeug durchschneidet. Also sein Zahnputzbecher oder so. Man denkt so, okay, und dann ist es halt auch Kuchen. Und da denke ich mir jedes Mal, auf so einem 60-Sekunden-Video, da sind dann so 5 Gegenstände mindestens oder so. Es muss so ein Aufwand sein, diese Videos zu machen, weil du musst ja auch immer erstmal den Kuchen backen. Und wenn du jetzt sagst, die haben 8 Stunden Zeit für einen so einen Kuchen, das ist ja krass.
Ist auf jeden Fall eine Serie, die genau das Richtige für mich ist.
Stimmt, du liebst ja Kuchen.
Ich liebe Kuchen.
Du bist doch auch Bäcker-Enkel, oder? Ne? Dein Opa hatte doch auch eine Bäckerei.
Genau, mein Opa war Bäckermeister und mein Papa war Konditormeister.
Wow. Also nächstes Mal machst du dann für Carl Zeiss Jena so einen realistischen Kuchen, einfach von so einem Teleskop oder so.
Genau, genau. Is it Cake, Planetariumsprojektor.
So geil, ey. So geil. Das können wir übelst vermarkten. Mach das mal bitte.
Auf jeden, ja.
Anna, was hast du gemacht? Was hast du erlebt?
Ich kann was Lustiges erzählen, passend zu unserer Folge heute. Und zwar, und das ist fast ein bisschen untergegangen, bei mir selber auch. Ich habe ja neulich schon erzählt, dass ich ein Buch geschrieben habe. Und ich habe tatsächlich nicht nur ein Buch geschrieben, sondern danach direkt noch eins. Und auch das war irgendwie alles Zufall. Also 2 verschiedene Verlage haben unabhängig voneinander mir diese Anfragen geschickt. Und das ist jetzt rausgekommen. Ich kann sagen, wie es heißt, fällt mir gerade auf. Es heißt, erklär's mir, als wäre ich 5 Astronomie. So heißt das Buch, das ist so ein Einstiegsbuch in die Astronomie. Und auf dem Lieferschein war einfach Werbung für Vajana 2. Also zwischen den Zeilen war einfach so Strich, Strich und dazwischen war einfach so eine Werbung für den Kinofilm. Und ich fand es so lustig, weil das kam jetzt vorgestern und das hat so gepasst für die Aufnahme. Ja, das ist passiert. Yay, noch ein Buch und ich habe es selber irgendwie noch gar nicht so richtig angekündigt und so, weil ich so busy noch mit dem ersten Buch bin. Naja.
Als Autorin ist die Hölle. Ne?
Ja, ist scheiße, wenn man so erfolgreich und beliebt ist. Ja?
Furchtbar, furchtbar.
Ja. Könnte ich ein Buch drüber schreiben.
Es ist wahrscheinlich nicht so ungewöhnlich, dass du da Werbung für Vajana 2 drauf hast, weil ich habe gelesen, der Vajana 2 Trailer, als er rausgekommen ist, es ist bis heute der erfolgreichste Trailer in der Unternehmensgeschichte von Disney.
Quatsch.
In den ersten, in den ersten 24 Stunden wurde der 178 Millionen Mal gestreamt.
Was?
Das ist irgendwie viel, aber was ist normal, kann ich auch überhaupt nicht einschätzen.
Nee, weiß ich auch nicht, aber stand nur bei Wikipedia, so erfolgreichster Trailer. So.
Krass, also ich hätte gedacht, das ist Star Wars oder sowas, ja, wenn so ein neuer Star Wars kommt, dass die Leute das klicken wie die Kaputten, aber also Vajana hätte ich jetzt.
Naja, Familien sind auch eine Zielgruppe.
Mhm.
Gut, aber steigen wir direkt ein in Vajana 2 und für alle, die den Film vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm haben, kommt hier nochmal eine kleine Zusammenfassung von Vajana.
Vajana ist ein Animationsabenteuer aus dem Jahr 2016 und der erste Disney-Film, der auf den polynesischen Inseln des Pazifiks spielt. Hauptfigur ist die 16-jährige Vajana, die vor 2000 Jahren als Tochter des Anführers ihres Stammes sehr behütet auf einer Insel aufwächst, aber schon als Kind eine Faszination für den Ozean und die Welt hinter dem Horizont entdeckt.
Niemand von uns fischt jenseits des Riffs.
Ich weiß, aber wenn in der Lagune keine Fische mehr sind,
Vajana,
und da draußen ein ganzer Ozean ist,
wir haben eine Regel.
Eine alte Regel, da gab es noch Fische.
Eine Regel, die uns Sicherheit gibt.
Aber Dad,
du bringst uns alle in Gefahr, weil wir dich ständig aus dem Wasser fischen müssen.
Als ihre Heimat von einer mysteriösen Dunkelheit bedroht wird, tritt Vajana in die Fußstapfen ihrer Vorfahren, die einst mutige Seefahrer waren, und segelt mit einem kleinen Kanu hinaus auf den offenen Ozean. Ihre Reise führt sie zu dem selbstverliebten Halbgott Maui, der sich mit Hilfe eines magischen Angelhakens in verschiedene Tiere verwandeln kann.
Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres, ich bin Vajana
Held der Seefahrer.
Was?
Es heißt korrekt Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres, Held der Seefahrer. Ich hab dich unterbrochen, nochmal von vorn.
Nach anfänglichen Missverständnissen und Streitereien freunden sich die beiden ungleichen Charaktere im Laufe der Handlung an. Maui bringt Vajana das Navigieren ohne Instrumente bei und Vajana hilft Maui, seinen eigenen Wert zu erkennen, auch ohne magische Fähigkeiten. Aktuell startet der zweite Teil in den Kinos, in dem es Vajana und Maui erneut aufs Meer zieht, wo sie den Fluch eines machthungrigen Gottes brechen wollen um so die weit über den Ozean verteilten polynesischen Völker wieder zu vereinen.
Als Vaiana rauskam, hat er, wie alle guten deutschen Adaptionen von amerikanischen Filmen, auch wieder so einen nervigen Untertitel bekommen. Vaiana, das Paradies hat einen Haken.
Ich habe das tatsächlich heute nochmal irgendwo gelesen, aber ich habe den Film ja auch nochmal geguckt und da ist mir das gar nicht aufgefallen bei Disney Plus, dass es da auch so heißt.
Das kommt auch immer nur auf die, weiß ich nicht, DVDs oder auf die Plakate.
Die Kinoplakate.
Genau. Mhm, ja. Und dann habe ich nochmal geguckt, das zieht Disney ja irgendwie durch, ne? Bei Rapunzel war es neu verföhnt. Und wisst ihr noch, wie es bei Frozen war?
Nee.
Es heißt offiziell, die Eiskönigin völlig unverfroren.
Nicht zu fassen.
Es geht richtig schön. Ich habe natürlich noch ein bisschen weitergeguckt und das Schlechteste, was ich gefunden habe, war Predator 2. Er bleibt nur kurz, aber nicht nur, um die Zeit totzuschlagen.
Predator 2 einfach jetzt schon eine Katze, ohne dass wir drüber gesprochen haben.
Absolut.
Ey, wie geil. Aber wisst ihr, warum das so ist? Warum kommen im Deutschen diese Untertitel drunter?
Also ich glaube, du machst das bei so Namen, die nicht so eindeutig sind, um den Ganzen so einen erzählerischen Rahmen zu geben. Also hier bei Lethal Weapon war es zwei stahlharte Profis. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Und bei Alien war das ja damals das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Also damit du irgendwie checkst, was ist ein Alien? So, das war ja damals vielleicht noch nicht so bekannt. Aber ich meine, das Paradies hat einen Haken, das ist jetzt auch nicht so richtig erklärend.
Naja,
ne?
der Maui hat ja den Haken.
Ja, aber checkt man erst, wenn man den Film dann gesehen hat.
Ja, ich glaube, wenn wir über Vaiana reden, dann müssen wir natürlich auch über den offensichtlichsten Funfact sprechen, oder?
Warum es im. Es geht schon wieder um den Filmtitel vielleicht.
Ja, natürlich. Ja.
Im Original heißt er Moana, ne?
Moana, ja genau, was das polynesische Wort für oder das hawaiianische Wort für Ozean ist. Und im Deutschen ist es immerhin Wai, kommt auch aus einem der polynesischen Sprachen und das steht für Wasser, also ist quasi so die Frau oder das Mädchen aus dem Wasser. Also das haben sie schon ganz gut, glaube ich, angepasst. Aber das sind markenrechtliche Sachen. Es gibt in Spanien irgend so eine Kosmetikfirma oder so ein Kosmetikprodukt, die haben sich die Wortmarke eintragen lassen. Und im Deutschen ist es so, dass du keine Filme oder so TV-Sachen haben darfst, die denselben Titel haben. Und es gibt eine Dokumentation, die das Leben der italienischen Pornodarstellerin Moana Pozzi behandelt. Und deswegen geht man davon aus, also es ist natürlich nie offiziell so gesagt worden von Disney, aber deswegen gehen die davon aus, dass es im Deutschen vor allen Dingen aus diesem Grund umbenannt wurde, wie in vielen anderen europäischen Ländern.
Ich war beim Gucken auch so richtig verwirrt, weil ich habe das auf Disney Plus auf Englisch geguckt und die haben trotzdem Vaiana gesagt. Und ich war so, ich dachte, der heißt eigentlich Moana und nicht Vaiana. Und dann war ich so, krass, ziehen sich jetzt diese, ich habe das dann auch nachgelesen mit den Markenrechten und so, dachte ich, jetzt zieht sich das jetzt so weit, dass du, egal auf welcher Sprache, das hier nicht mal so nennen darfst. Und dann habe ich erst gelesen, dass es in vielen Sprachen so ist und dass es halt auch eine englische Version mit Vaiana gibt. Also ich war sehr verwirrt, aber dann hat sich das irgendwie so aufgeklärt, so halb. Es gibt auch eine französische Version mit Moana und eine französische Version mit Vaiana. Wahrscheinlich für Kanada und Frankreich hier in Europa.
Ich glaube, die checken das, von welcher IP-Adresse du das wahrscheinlich streamst, weil oft ist es auch so, dass in den englischen Filmen, wenn du die aus Deutschland guckst, zum Beispiel Monster AG oder irgend so ein Zeug, wenn irgendwelche deutsche Texte in den Film reingemacht sind, ist trotzdem in der englischen Version der deutsche Text auf irgendeinem Ding im Film drin.
Monster AG, super Film.
Ja, super Film. Sollten wir auch mal besprechen.
Ja.
Ich wollte euch noch eine Frage stellen und zwar, ihr habt ja jetzt auch den Film gerade erst gesehen, ist euch an Maui was aufgefallen? Vor allen Dingen, wenn man die Tattoos sich so anschaut auf seiner Brust.
Die bewegen sich.
Ja, das ist sehr offensichtlich. Aber also was man ja sehr deutlich sieht, sind die Tattoos. Aber wisst ihr, was man überhaupt nicht sieht?
Nippel. Man sieht keine Nippel.
Genau, er hat keine Nippel. Das ist mir sofort aufgefallen beim Gucken. Ich dachte, wo sind die Nippel hin? Er hat gar keine Nippel.
Das ist mir natürlich überhaupt nicht aufgefallen.
Nein, er ist doch mega offensichtlich. Es war übelst weird so. Also in so Full-Body-Shots, da sieht man die, da sind die so ganz leicht als so Kreise eingefärbt. Und ich gehe davon aus, dass die das machen wollten, damit du eben den Fokus auf den Tattoos hast. Aber ich gehe auch davon aus, dass das wieder so ein prüdes Disney-amerikanisches Ding ist, dass die halt nicht, wenn die diesen Close-Up von den Tattoos haben, dass die einfach so einen riesengroßen Nippel im Bild haben.
Wahrscheinlich.
Und dass sie den deshalb rausgemacht haben.
Ja.
Und dann ist mir aufgefallen, ich habe das natürlich sofort nachgeschlagen und nachgeschaut, Aladdin hat auch keine Nippel. Es zieht sich durch. Es zieht sich durch bei Disney.
Dieser Film scheint mir wissenschaftlich nicht korrekt zu sein.
Ja, das können wir gleich schon mal verhandeln. Maui müsste eigentlich Nippel haben. Und ich fand es ein bisschen weird, weil ich meine, wenn du das jetzt wirklich aus so einem prüden Ansatz machst und sagst, okay, wir haben hier ein Close-up, du siehst die Tattoos und wir wollen da keinen riesen Nippel drauf haben. Aber es gibt eine Szene, wo Maui Vaiana in die Hand pinkelt.
Ja,
die haben sie aber drin gelassen, ja?
Das, ist
das
okay.
Geht also Disney, ja?
Ja, weil da sind die Nippel ja nicht zu sehen. Ist ja klar.
Das stimmt.
Das ist okay. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu weiteren wissenschaftlichen Fakten und wir begeben uns in den offiziellen Science-Part.
Ja, ich habe mich zum Anfang mal mit der Seefahrt beschäftigt. Vaiana dreht sich ja irgendwie um diese Sehnsucht, Neues zu entdecken, so Bekanntes zu verlassen. Und bevor wir da schauen, wie viel von diesem ganzen Seefahrmythos stimmt, kann man natürlich so erstmal generell ein bisschen überlegen, wie dieser Film angelegt ist. Also es gibt natürlich viele Leute, die diesen Film kritisieren, weil er jetzt diese polynesische Geschichte, Kultur und Mythologie disneyfiziert. Und deswegen am Anfang vielleicht nur so ein kleiner Disclaimer, dass wir wirklich auf die Details gucken. Und so ein Film natürlich, und gerade wenn es ein Disney-Film ist, immer das Problem hat, dass er natürlich sich in eine lange Tradition, in eine krasse Kulturgeschichte und im Fall von Polynesien natürlich mit einer Vielzahl von Völkern und Kulturen beschäftigt und das natürlich irgendwie runterbricht und sich dabei wahrscheinlich auch den Vorwurf gefallen lassen muss, dass man am Ende irgendwie Profit daraus schlägt. Also das nur als Disclaimer, dass uns das bewusst ist, dass wir, wenn wir so einen Film besprechen, jetzt nicht Disney glauben, dass wenn Disney die polynesische Kultur so darstellt im Film, dass die auch so stattfindet, sondern die ist natürlich sehr, sehr, sehr viel vielschichtiger und ja, weitreichender. Aber das nur am Rande. Wir verlinken euch da auf jeden Fall in den Shownotes noch ein paar Sachen dazu, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt. Aber erstmal eine grobe Verortung, wo wir uns eigentlich befinden. Also wir befinden uns im Südpazifik, östlich von Australien und westlich von Südamerika. Und wenn man jetzt Polynesien einordnen will, dann sind wir im Norden, haben wir Hawaii, im Süden Neuseeland, im Osten die Osterinseln und im Westen ist Fidschi. Also es ist ein riesiges Gebiet. Geografisch gesehen ist das die größte Nation der Erde. Das sind mehr als 1000 Inseln, die sich über 26 Millionen Quadratkilometer Ozean verteilen. Das ist doch crazy, oder?
Mega krass.
Also das ist größer als Russland, Kanada und die Vereinigten Staaten zusammen.
Aber der Pazifik ist auch irgendwie riesig. Der ist immer viel größer, als man denkt. Mhm. Also ich finde es immer krass, wenn man auf so einen Globus guckt, dass es gefühlt die Hälfte ist der Pazifik.
Gibt es da auch nicht diesen Ort, Anna, das hattest du neulich mal erzählt, wo man so Raumschiffe oder Satelliten versenkt, weil der so weit von jeglichem Land entfernt ist?
Point Nemo heißt es, ja. Genau, das ist quasi der abgelegenste Ort, von Menschen bewohnten Gebiet natürlich. Und das nutzt man als Weltraumfriedhof, wenn man so will, um da kontrolliert Satelliten, die nicht mehr gebraucht werden, und dann irgendwann auch mal die internationale Raumstation reinstürzen zu lassen.
Also man sieht die Distanzen, die sind da wirklich riesig und eben auch zwischen diesen einzelnen Inseln. Und deswegen war es für viele europäische Entdecker einfach total unvorstellbar, wie diese, also in Anführungszeichen, ne, Steinzeitvölker es damals geschafft haben sollen, da ein breites Netzwerk an verschiedenen Kulturen und Ethnien zu etablieren. Mhm. Diese ganze Besiedlung von Polynesien, die hat angefangen in Westpolynesien und das fing vor ungefähr 3.500 Jahren an. Dann gab es eine große Pause. Die Inseln dann in Zentral- und Ostpolynesien, die wurden erst vor 1500 bis 500 Jahren besiedelt. Und das passt sehr gut zu Vaiana, denn in dem Film ist es ja so, dass das auch in dem Dorf ein bisschen verloren gegangen ist und Vaiana rausfindet, dass sie in der Tradition von einer großen Seefahrerkultur steht und ihre Vorfahren aufs Meer gefahren sind, Inseln entdeckt haben. Aber diese Seefahrertradition, die ist verloren gegangen. Aber das ist ein historisches Ereignis, das es tatsächlich in Polynesien gegeben hat. Also es gab 2000 Jahre lang eine lange Pause, wo die quasi die östlichen Inseln nicht besiedelt haben. Also wo sich alles so rund um Fidschi, Samoa und Tonga abgespielt hat. Und erst danach ist man wieder aufgebrochen, um andere Inseln zu entdecken. Also das ist schon mal True Story. Und die Frage ist jetzt, warum? Also warum sollte diese Gruppe von polynesischen Völkern, die sich da eigentlich ganz gut eingegruft haben, warum sollten die nochmal rausgehen und andere Inseln entdecken? Also es ist ja auch ein Wagnis, sich dann mit so einem Kanu aufs Meer zu begeben. Könnt ihr euch erklären, warum die das vielleicht gemacht haben könnten?
Ressourcenknappheit.
Ja, wollte ich auch sagen.
Ja, sehr gut, genau.
Die Insel war abgewirtschaftet, abgewohnt.
Genau, also Überbevölkerung und damit Ausbeutung der Ressourcen, genau. Was auch häufig angeführt wird, sind El Niño-Wetterphänomene, also dass die Winde einfach sehr günstig standen. Und dass die einen verbesserten Bau dieser Kanus hatten. Also diese Kanu-Bautechnik, die sie hatten, hat sich ja immer weiter verbessert, dass sie damit tatsächlich sich auf den Ozean raustrauen konnten und das durchgehalten hat und die diese Reisen antreten konnten. Und das war auch lange nicht klar und wurde von der wissenschaftlichen Fachwelt auch klein gehalten. Also ich weiß nicht, ob ihr Thor Heyerdahl kennt, den norwegischen Entdecker und Seefahrer. Mm-mm. Genau, Ethnologe im 20. Jahrhundert. Und der hat die Theorie aufgestellt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von Polynesien eigentlich aus Südamerika stammen. Und das hat er 1947 bewiesen, indem er von Peru aus ein Floß gebaut hat und mit diesem Floß dann über den Pazifik bis rüber, oh jetzt muss ich gucken, wo er hingesegelt ist, nach Französisch-Polynesien. 6.900 Kilometer mit einer kleinen Mannschaft hat er zurückgelegt. Also das war ein riesiges Abenteuerding, da ist auch ein Buch rausgekommen und Filme, das ist eigentlich weltweit bekannt und hat ihn auch weltweit bekannt gemacht und hat ihm dann zumindest für ein paar Jahre und Jahrzehnte Recht gegeben. Also die wissenschaftliche Fachwelt hat ihn danach ernster genommen, weil sie vorher halt gesagt haben, naja, das wissen wir nicht so genau, das ist eigentlich nicht so ganz klar, ob das so ist. Und er hat dann quasi bewiesen, dass Leute aus Südamerika mit einem Floß hätten nach Polynesien kommen können und wollte damit seine Theorie untermauern. Und da gab es so ein kleines Wettrüsten. Also man muss dazu sagen, das ist immer aus einer, naja, ich sag mal so europäischen oder westlichen Sicht heraus. Also es gab lange Zeit, auch in der Forschung, die Idee, dass diese Steinzeitvölker von Polynesien so primitiv und in Anführungszeichen dumm waren, die sind einfach nicht davon ausgegangen, dass die das hätten schaffen können. Also selbst James Cook hier, der britische Seefahrer und Entdecker, der war völlig überrascht, weil der dann auch so eine lange Seestrecke zwischen zwei Inseln überwunden hat und hat von der einen Insel halt irgend so einen Hohepriester mitgenommen. Und dann sind die, ich glaube in Hawaii oder so, ist er dann angekommen. Und dann konnten die sich verständigen. Also der hohe Priester mit der lokalen Bevölkerung, die konnten miteinander sprechen. Und da war James Cook völlig überrascht, weil er gedacht hat, hey, wie kann das sein? Also die können ja offensichtlich nicht mit ihren primitiven Kanus hier über den Ozean geschippert sein. Und offensichtlich ist das aber der Fall. Und deswegen wurde Heyerdahl da am Anfang und jetzt zum Ende auch wieder so kritisch beäugt, weil er ja auch nicht so richtig angenommen hat, dass diese primitiven Völker das irgendwie hingekriegt haben. Es gab dann aber 1976 einen Gegenangriff aus der indigenen Perspektive heraus. Es gab dann nämlich einen mikronesischen Seefahrer, Pius Mau Pialuk. Und der hat eben so ein Hokulea, nennen die das. Das ist eine moderne Rekonstruktion von so einem hawaiianischen Doppelrumpf-Reisekanu. Und das haben die gebaut. Und der hat eben nur mit seinen Navigationsskills, also wirklich ohne Sextant, ohne Kompass, ohne GPS, also nur mit seinem Geschick quasi den Nachthimmel zu lesen oder den Wellengang des Ozeans richtig zu lesen und ist mit diesem Kanu von Hawaii aus in 30 Tagen nach Tahiti. Das sind insgesamt 4000 Kilometer.
Krass.
Und das hat er eben nur mit seinem Wissen und eben ohne moderne Navigationsmethoden gemacht. Also das war schon ziemlich krass. Und er hat damit quasi den Beweis angetreten, dass es eben doch ging. Ne? Also dass du nicht von Südamerika aus mit dem Wind und der Strömung rüber nach Polynesien musstest, sondern dass es auch aus der asiatischen Richtung heraus, also genau aus der entgegengesetzten Richtung, quasi von Westen nach Osten funktioniert hat. Also es wurde dann quasi 1976 bewiesen, dass das, was wir bei Vaiana sehen, dieses Fahren mit einem Kanu auf dem Ozean, nur mit so traditionellen Navigationsskills, dass das tatsächlich funktioniert hat. Und es hat eben Heyerdahls These, oder zumindest geht man heute davon aus, dass diese These sich nicht hält, dass die polynesische Bevölkerung aus Südamerika kommt, sondern es ist heute mittlerweile klar, dass die aus dem asiatischen Bereich kommt. Ja, also genau von der anderen Richtung.
Ja.
Und das finde ich so spannend. Ne? Also erstmal, dass wir im Film so diese verschiedenen Motive da sehen, also diese große Pause der Seefahrt, dann geht es wieder raus. Und auch dieses Navigieren, also der Maui hält ja auch dann so die Hand ins Wasser, ne? Und das ist ja das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass es dann plötzlich so warm wird an der Hand. Und dass sie sich, Anne, da wirst du ja nachher noch was zu sagen, auch an den Sternen orientieren. Aber es eben auch ganz viel auf diese traditionellen Navigationsskills ankommt, ja, die eben kulturgut sind in der Tradition der polynesischen Völker. Und das finde ich einfach nochmal ein tolles Beispiel, dass du, ja, aus einer westlichen Perspektive eben schnell so dieses auch diesen kolonialistischen Blick hast, die Wilden, die Dummen, die Primitiven. Und dann musst du aber feststellen, ein paar hundert Jahre später, fuck, die haben das einfach schon vor tausenden Jahren übelst gut rausgehabt, mit Kanus auf dem offenen Ozean zu navigieren und damit innerhalb von ein paar hundert Jahren Insel um Insel um Insel zu kolonisieren und ja, zu besiedeln. Also das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
Das ist auch mega cool. Also ich finde es auch übelst beeindruckend, mit welchen einfachen Mitteln die das geschafft haben. Was ich auch krass finde, ist, die sind ja auf diesen Flößen oder Kanus den Elementen total ausgeliefert, ne?
Ja.
Also ja. Du Sturm, Sonne, das volle Programm kriegst du ja die ganze Zeit ab. Du hast ja kein Dach über dem Kopf. So, und da bist du ja wochenlang unterwegs. Du kriegst es alles ab.
Habe ich bei Vajana übrigens auch gedacht, wie oft sie auch einfach nass ist. Das ist ja auch schon mega unangenehm, ja, vor allem ja, nachts ja, ja, ist ja auch ja, kalt ja. und so.
Ja.
Ja.
Und was ich noch gelesen habe, ist, dass der Erfolg dieser Besiedlung und dieser Seefahrt vor allen Dingen auch darin liegt oder mitunter darin liegt, dass die immer eine Rückroute berechnet haben. Also die sind quasi losgefahren, aber die haben immer einberechnet, dass sie, falls es nicht klappt, wieder zurückkommen. Ne? Also sie sind quasi nicht auf hoher See verschollen oder ja. Genau, also sie sind halt nicht auf hoher See verschollen, sondern haben im schlimmsten Fall abgebrochen und sind wieder zurückgefahren. Und was ich auch noch sehr cool fand, ist, dass sich eben aus dieser Fahrt von 1976, wo eben bewiesen wurde, dass man auch mit diesen traditionellen Navigationsmethoden eben große Strecken mit einem Kanu zurücklegen kann, dass sich daraus so eine Tradition ergeben hat. Also es gibt einen Verein, das ist der, oh Gott, jetzt muss ich nachgucken, die Polynesische Reisegesellschaft. Das klingt auch lustig. PVS, Polynesian Voyaging Society, klingt im Englischen ein bisschen besser. Das ist eine gemeinnützige Forschungs- und Bildungsgesellschaft. Und die sind bis zum heutigen Tag immer wieder in diesen Kanus unterwegs und haben mittlerweile all diese historischen Strecken, also von Insel zu Insel, die haben sie alle noch einmal nachgestellt und Mitte der 2010er Jahre dann tatsächlich mit so einem Kanu auch eine Weltumsegelung gemacht. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, ne? Also dass du sagst, hey, wir zeigen euch, das war jetzt nicht nur ein Einzelfall, ne? 1976, wir haben nicht nur diese eine Strecke geschafft, sondern das klappt auch wirklich permanent und sogar um die gesamte Welt.
Krass irgendwie.
Cool.
Jetzt habe ich den Drang, da mal nachzugucken, wie das genau aussah da von 76.
Aber es gibt auch darüber Bücher und Dokumentationen und ja, es ist eben, auch da sieht man beim Googlen diese Heyerdahl-Geschichte, ja, mit seinem Floß, das hat der Kon-Tiki genannt. Also wenn du Kon-Tiki googelst, findest du natürlich viel, viel, viel mehr Suchergebnisse, als wenn du jetzt dieses Hokulea suchst. Und da sieht man auch schon wieder, dass diese westlichen Erzählungen sich dann, ja, häufig auch drüber setzen, über solche indigenen Sichtweisen. Was wir Vajana aber auf jeden Fall zugutehalten können, ist, dass diese Seefahrttradition, die da ja der zentrale Aspekt des Films ist, dass es die tatsächlich gab und dass die, so habe ich zumindest gesehen, auch wirklich hochgehalten wird und irgendwie als was Gutes und was Tolles, was diesen den Völkern da und der Kultur anhaftet, dargestellt wird.
Ja, und es ist halt, also es ist ja, du hast ja gerade schon erklärt, also es ist eine mega beeindruckende Leistung und irgendwie eine echt coole Sache, so über diesen weiten Ozean zwischen diesen vielen kleinen Inseln einfach hin und her zu reisen und da das Zeug zu machen. Also mega cool. Auch mit Captain Cook, dass der da den Typ auf der einen Insel einsackt und auf der anderen Insel ein paar tausend Kilometer weiter reden die plötzlich miteinander.
Ja.
Das ist übelst cool.
Du hast es ja eben schon ein bisschen angeteasert. Wir reden über Orientierung am Nachthimmel, denn genau das ist es ja, was Vajana in dem Film macht. In Vajana 1 ist es tatsächlich so, dass es nur eine ganz, ganz kurze Szene, einen kurzen Moment könnte man eher sagen, gibt, wo man mal wirklich sieht, wie sie so unterm Sternhimmel steht und dann so ein paar Handbewegungen macht, als würde sie sich jetzt gerade in dem Moment orientieren. Und damals gab es natürlich weder GPS noch Kompass noch sonst irgendwelche Geschichten, die da genutzt haben. Und ja, ich werd generell auch öfters mal gefragt, wie man sich eigentlich am Nachthimmel orientieren kann. Und ich muss immer sagen, dass ich selber gar nicht so krass darin bin. Also wenn wir jetzt auch so über Sternbilder oder sowas sprechen, ich selber kann maximal den großen Wagen finden und sonst gefühlt gar nichts. Also gefühlt gucke ich in die Sterne und ich bin natürlich beeindruckt, aber ich sehe nie irgendwelche von diesen willkürlichen Bildern, die es da gibt. Heute gibt es 88 offizielle Sternbilder, die von der IAU, das ist die International Astronomical Union, anerkannt sind.
Unter anderem die Luftpumpe. Kennt ihr das Sternbild Luftpumpe?
Nein.
Nein, was?
Ja, gibt's tatsächlich. Das ist so ein, also keine Luftpumpe wie heute, sondern es ist quasi so eine physikalische Luftpumpe. Also es geht zurück auf so ein physikalisches Instrument aus dem, weiß ich nicht, 17. oder 18. Jahrhundert. Aber ja, tatsächlich, danach ist das angelehnt.
Ja, wieder was gelernt auf jeden Fall. Du hast mich vor allem gar nicht gefragt, ob es den Fischhaken gibt. Du hast fett angekündigt, du willst mich fragen, ob es das Sternbild Fischhaken gibt.
Ich habe noch auf meine Gelegenheit gewartet, aber Anne, sag mal, gibt es eigentlich das Sternbild Fischhaken, das wir bei Vajana die ganze Zeit sehen? Du weißt ja, das Paradies hat einen Haken.
Also mit dem Fischhaken ist es tatsächlich so, das gibt es.
Echt?
Aber ja, na klar.
Hä?
Aber es heißt, in dieser offiziellen Welt heißt es nicht Fischhaken, sondern das ist der Skorpion. Und das Sternbild Skorpion ist das, was in Polynesien Fischhaken genannt wird. Mhm. Ja.
Echt?
Ja.
Aber sieht das Sternbild Skorpion aus wie, ja, ich guck gerade nach, tatsächlich, sieht
das
aus wie
Fischhaken.
Naja,
der Skorpion hat ja diesen Schwanz, der diese Rundung macht, also könnte man schon im weitesten Sinne da drin sehen. Ja.
Nee, nicht im weitesten Sinne, das sieht komplett aus wie ein Fischhaken. Ist cool.
Aber als du mich das gefragt hast, habe ich auch erst gedacht, ha, ja, als ob. Und dann musste ich mich selber eines Besseren belehren. Danke an Google.
Die Frage ist nur, ist es ein Fischhaken oder ist es Kuchen?
Ich hoffe, es ist Kuchen.
Ja, genau.
Genau, aber ja, also diese Sternbilder gibt es. Und was ist aber jetzt das Problem, wenn wir sagen, wir wollen uns am Nachthimmel orientieren? Die Erde dreht sich. Das heißt, es ist nicht immer jeder Stern an der gleichen Stelle über der Erdoberfläche. Es ist also gar nicht mal so leicht, sich am Nachthimmel zu orientieren, selbst wenn man das irgendwie möchte und das üben möchte. Und wenn wir als Laien das jetzt irgendwie machen wollen, dann lohnt es sich auf jeden Fall immer, den Polarstern zu finden, hier bei uns auf der Nordhalbkugel. Und der ist ziemlich genau über dem Nordpol der Erde und deswegen ist dem halt die Erdrotation quasi egal und der ist fast immer an der gleichen Stelle über der Erdoberfläche. Wenn wir den finden wollen, können wir zum Glück den großen Wagen benutzen, das einzige Sternbild, was man, wie ich finde, ziemlich gut am Nachthimmel entdecken kann. Und wenn wir dann so an den rechten beiden Sternen vom großen Wagen so eine imaginäre Linie nach oben ziehen, dann kommt der kleine Wagen und der Polarstern ist Teil vom kleinen Wagen und so können wir den Polarstern finden. Und wenn wir den einmal gefunden haben, dann können wir einigermaßen gut unseren Breitengrad bestimmen. Die Erde ist ja eingeteilt in Längen- und Breitengrad, wenn wir Koordinaten finden wollen. Und wenn wir unsere Hand ausstrecken und eine Faust machen, dann ist eine Faustlänge sind ungefähr 10 Grad auf dem Breitengrad. Und wenn wir quasi dann vom Horizont hoch zum Polarstern die Fäuste stapeln, dann können wir ungefähr abschätzen, auf welchem Breitengrad wir sind. Ist natürlich nicht komplett wissenschaftlich, weil natürlich ist nicht jede Faust gleich groß. Und das ist so eine grobe Faustregel. Haha.
Oh.
Mit den 10 Grad. Bei der Südhalbkugel ist es tatsächlich so, da gibt es nicht so einen richtigen Polarstern. Also es gibt Polaris Australis, das ist quasi so ein Pendant zum Polarstern auf der Nordhalbkugel. Der ist aber nicht ganz so genau über dem Südpol, aber ist quasi das Beste, was man da kriegen kann. Und Fun Fact dazu, der ist in dieser Flagge von Brasilien. Brasilien hat doch diese Flagge mit dieser blauen Kugel drin und da sind so Sterne des Südhimmels und da ist auch Polaris Australis dabei. Und dann kann man das quasi so ähnlich machen wie mit dem Polarstern. Und in diesem einen Moment von Vajana sieht man nämlich auch, dass sie ja auch so die Hand ausstreckt. Sie macht keine Faust, sie macht die Hand auf und dann wackelt sie so ein bisschen mit der Hand. Und deswegen, keine Ahnung, ob es tatsächlich so ist, aber ich habe das Gefühl, dass sie ziemlich nah am Äquator ist. Also weil sie ja nur die Hand so ein bisschen wackelt und nicht ewig die Fäuste stapeln muss. Also es wirkt so, als wäre sie nah am Äquator in dem Moment, in dem sie das da misst. Ja.
Ja.
Das ist jetzt nur so meine Vermutung. Genau. Was wiederum dann aber richtig schwierig ist, also wie gesagt, wir können leicht finden, wo Norden oder Süden ist und dann ungefähr den Breitengrad abschätzen. Sehr schwer ist es zu wissen, auf welchem Längengrad man sich gerade befindet. Das ist erst seit Ende des 18. Jahrhunderts so richtig gut möglich, weil man eine Uhr braucht und zwar eine ziemlich präzise Uhr. Und du musst halt ein Referenzlängengrad haben und die Uhrzeit an diesem Längengrad kennen und dann brauchst du bei dir auf dem Schiff quasi auch eine Uhr und dann kannst du aus dieser Differenz so den Längengrad bestimmen, auf dem du gerade bist. Und das ist ewig, gab's das nicht. Und es gab sehr, sehr viele so Schiffsfahrten, wo die einfach so draufgegangen sind an Skorbut und so, weil die nicht wussten, auf welchem Längengrad die gerade sind und es nicht geschafft haben, zurückzukommen. Also das fand ich richtig krass. Es gibt darüber tatsächlich ein Buch.
Das wollte ich auch gerade sagen. Das Buch heißt Längengrad, ist von Dava Sobel. Ja. Und es ist echt eine mega coole Geschichte über diesen Uhrmacher. Der heißt, glaube ich, John Harrison oder sowas.
Ja.
Irgendwie heißt er.
Ja.
Und das gab damals voll das Preisgeld, weil, wie du schon gesagt hast, diese ganzen Schiffe haben sich immer im Längengrad total verschätzt, sind dann irgendwie an Skorbut gestorben, die Leute, oder irgendwo schon auf so einen Riff drauf gefahren und sind dann gesunken. Und diese Uhr, die der Typ dann gebaut hat, die war aus Holz und ultra präzise.
Mm. Genau, also das Buch, es ist ein ganzes Buch, das heißt, die Geschichte ist auch relativ lang. Und der Typ hat Jahrzehnte daran gearbeitet.
Ja.
Also der hat sich das so als Lebensaufgabe irgendwie genommen, diese Uhr so zu bauen, dass er dieses Preisgeld gewinnen kann für die Längengradbestimmung. Und dann hat er am Ende ja sogar noch mit seinem Sohn das zusammen gemacht.
Ja, genau.
Also das ist krass. Also das hat irgendwie lange gedauert, bis man das ordentlich machen konnte, bis man eine Uhr gebaut hat, die so präzise ist, dass man die dafür benutzen konnte. Also ja, nicht so einfach auf jeden Fall, sich am Nachthimmel zu orientieren. Man kann natürlich, also man muss natürlich nicht immer den Polarstern nutzen, weil es gibt ja auch mal Wolken oder so. Ne? Also es ist halt kritisch, sich so auf einen Stern zu verlassen, wenn man sich orientieren will. Ist natürlich am einfachsten zu wissen, okay, da ist Norden, oder bei Polaris Australis, okay, da ist Süden. Aber wenn man so ein bisschen erfahrener ist in dieser ganzen Sache, dann weiß man ja auch, oder was heißt weiß man, aber dann kann man es nutzen, dass man weiß, wann welche Sternbilder auf- und untergehen und in welcher Reihenfolge sie auf- und untergehen, und dann quasi so eine Route abfahren. Ob Vajana sich das quasi so selber beibringen kann, ist dann natürlich die andere Frage, aber das ist ja, also generell der ganze Film ist ja diese typische Heldenstory. Sie ist natürlich irgendwie die Auserwählte, die das alles macht und alleine macht. Das ist ja in der Realität nie so. Ist ja jetzt nur für den Film. In der Realität lernt man das ja nach und nach und dann kann man das so anwenden.
Aber es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass das eine Person alleine, wenn sie das dann quasi gelernt hat, hinbekommt. Ne?
Voll.
Also ich habe auch in diesem Bericht über diese Hokulea-Fahrt da von 1976, also sie sagen immer, man erkennt den Navigator auf solchen Kanus daran, dass er so blutunterlaufene Augen hat, weil der selten oder nie schläft. Und die sind also wirklich die ganze Zeit am Berechnen und eben nicht nur mit den Sternen, sondern die gucken sich natürlich auch so Wolkenmuster an, auch Vogelrouten, also wie Vögel fliegen. Und die machen auch das, was dieser Maui macht, die gucken sich die Dünung an, also wie die Wellenform auf dem Ozean ist. Mhm. Wenn du das dann quasi kannst und das verinnerlicht hast, dann ist es schon realistisch, dass das eine Person alleine macht.
Ich finde, das ist mega der krasse Skill. Mhm. So, also, weiß nicht, heutzutage benutzt man hier Google Maps, weiß nicht, für 700 Meter zum Bäcker oder so.
Ja, stimmt. Stimmt.
Ja, ich finde es krass. Und damals ist man einfach diese ganzen Routen nur, naja, mit dem Sternhimmel und ein paar anderen Naturphänomenen gefahren.
Ist irre. Ist irre. Weil gerade wenn der Wind geht, du bist ja schnell mal ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer weit weg, wenn du nicht sauber navigierst.
Oder gerade bei einem Sturm, wenn das Floß oder das Boot von so einem Sturm richtig schön durchgeschüttelt wird und sich dann neu zu orientieren. Und was halt auch krass ist, die haben ja damals, ich weiß nicht, haben die währenddessen geschrieben, haben die irgendwie Notizen gemacht oder so? Also die müssen das dann ja auch so mehr oder weniger im Kopf kalkuliert haben, oder?
Ja. Ja.
Also das war ja nicht dann wie auf den europäischen Schiffen, wo da so ein Navigator irgendwo sitzt und schreibt da in so ein Buch rein und misst damit so einen Zirkel irgendwelche Entfernungen ab, sondern die haben da in diesem Floß gesessen und haben gesagt, okay, jetzt fahren wir es mal, jetzt haben wir das Sternbild und hier fliegen die Vögel lang und jetzt müssen wir korrigieren und so. Super abgefahren.
Also gerade dieser Pius Mau, da haben die auch gesagt, der hat das alles im Kopf, die ganzen Aufzeichnungen und die zurückgelegte Entfernung, das hat er alles im Kopf behalten und berechnet.
Wie krass.
Also auch Geschwindigkeit und Strömungen und so, das hat er alles sich quasi gemerkt und das über einen Monat lang. Also diese Reise, das dauerte ja auch. Und du musst ja davon ausgehen, dass die früher wahrscheinlich noch ein bisschen länger unterwegs gewesen sind. Ne? Mhm. Also er kennt ja, also er hat ja quasi die Gesamtkarte im Kopf. Ne? Mhm. Aber das haben die ja früher nicht gehabt. Wenn die einfach losgefahren sind, dann musst du ja, wenn du jetzt nicht wusstest, wo du hin willst, weil du willst ja eine unbekannte Insel entdecken, aber du musst zumindest im Kopf haben, wie komme ich jetzt zurück? Also wo ist die Insel hinter mir sozusagen? Ne?
Ja.
Das ist schon crazy.
Ja.
Ich hätte richtig Lust, das auch mal so auszuprobieren, aber ich glaube, ich würde so seekrank werden.
Aber Anne, noch eine Frage?
Ja.
Jetzt haben wir GPS und alles. Spielt denn Sternennavigation noch irgendeine Rolle? Also ist das eine Ergänzung oder so? Nee, ne? Das ist, du koordinierst alles technisch.
Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht konkret, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass es jetzt gerade vielleicht auch so kulturell bedingt Leute gibt, die das aus so hobbymäßig machen, weil sie es einfach cool finden. Aber so auch in der Schifffahrtindustrie wird es das nicht geben. Warum sollte man auch nicht diese Möglichkeiten nutzen, wenn man sie hat jetzt?
Ja.
Die technischen Möglichkeiten meine ich jetzt von so Satellitennavigation und so. Das ist ja auch nochmal deutlich präziser, als sich an den Sternen zu orientieren.
Aber es ist nicht so romantisch.
Stimmt.
Ja, Jack, du hast ja am Anfang schon gesagt, dass Vaiana und auch Moana irgendwie Wasser im Namen tragen und Wasser ist ja auch irgendwie wie so ein zusätzlicher Charakter in dem Film, ne? Also gerade am Anfang sehen wir, dass der Ozean der kleinen Vaiana so dieses Herz da im Meer zeigt. Das Wasser spielt einfach eine riesige Rolle im Film, ja. Und das Wasser ist im Film auch extrem gut animiert, weil die Leute, die an dem Film gearbeitet haben, haben eben neue Methoden entwickelt, wie man Flüssigkeiten simulieren kann. Mm. Und ich finde, gerade in solchen Filmen sieht man auch ziemlich cool, wie Wissenschaft und Kunst zusammenarbeiten können. Also wie gut diese beiden ja scheinbar getrennten Welten irgendwie auch zusammenarbeiten können.
Das hatten wir doch schon bei Interstellar.
Das stimmt, ja.
Ja, das war auch schon so.
Ich habe das Gefühl, du bist so biased, Henry, als Physiker und Illustrator für solche Themen.
Möglicherweise achte ich auf sowas. genau, also die Leute, die Geschichten erzählen wollen, die brauchen eben Leute, die das Ganze gut animieren können. Und die Leute, die das animieren, die haben eben auch einen Hintergrund in Mathe und Physik. Oft muss man gerade für solche Animationsfilme eben neue Algorithmen und Methoden überlegen, wie man so diese physikalischen Gesetze in die Animation integriert. Also gerade, wir haben ja schon auch über Monster AG gesprochen, da hat man sich eben überlegt, okay, wie kann ich jetzt dieses Fell von diesen Monstern animieren? Oder dann auch bei Brave haben sie ja diese roten Locken von der Hauptfigur. Ja. Genau, Merida heißt sie. Haben sie ja auch neue Methoden entwickelt. Und was man hier eben gemacht hat, waren so neue Ansätze, um Wasser zu simulieren. Und wenn man Wasser simulieren will, muss man eben viele 10.000 oder 100.000 Partikel simulieren, die miteinander interagieren. Und wir sind ja auch mal gefragt worden, was Anne und ich so gemacht haben, bevor wir jetzt, Anne Bücher geschrieben hat und ich hier an der Hochschule unterrichte. Als ich an der Uni noch war, habe ich zusammen mit einer Gruppe in Finnland, in Helsinki, sogenannte MD-Simulationen gemacht. Das sind Molekulardynamik-Simulationen, wo man von beispielsweise irgendwelchen Nanopartikeln die Interaktion von jedem einzelnen Atom mit den anderen simuliert. Ja, wenn man da zum Beispiel irgendwas reinschießt, was da passiert. Und das habe ich damals eben an so einem Hochleistungsrechencluster da in Helsinki gemacht. Und genauso oder so ähnlich läuft das eben auch bei den Simulationen für solche Filme ab. Also man macht eine Simulation, das Wasser soll jetzt irgendwie so eine Welle machen. Und da simuliert man eben, wie diese vielen kleinen Wasserpartikel untereinander eben interagieren. Und damals, als ich das gemacht habe, das ist jetzt mittlerweile auch schon 10 Jahre her, seitdem sind die Computer natürlich viel, viel leistungsfähiger geworden, aber wir haben ja auch schon festgestellt, Vaiana ist ja auch schon 8 Jahre jetzt alt, aber diese ganzen Filmstudios, die haben halt auch so riesige Rechencluster stehen, die so Simulationen machen, wo man dann noch das Ganze schön rendert und dass das entsprechend dann auch noch gut aussieht. Und was so jetzt das absolute Top-Level-Wassersimulation ist, war dieser Avatar 2.
Ja.
Das ist dann, glaube ich, sozusagen absolute Endstufe. Ja, da erkennt man ja gar nicht mehr, ist es jetzt noch richtiges Wasser, ist es animiert und so. Die haben ja dann auch teilweise das Wasser nochmal drüber simuliert und so. Es ist also auf jeden Fall mega abgefahren. Aber wie kommen jetzt eigentlich Wellen aufs Meer? da will ich jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie diese Wellen eigentlich entstehen. Und Wellen sind erstmal eine räumliche Ausbreitung einer Schwingung. Also Schwingungen sind Sachen, die schwingen auf und ab. Und diese Schwingung breitet sich jetzt im Raum aus. Und im Fall vom Wasser schwingen eben diese Wassermoleküle. Dabei bewegt sich das Wasser oder die Wasserteilchen an sich aber nicht, sondern es breitet sich nur Energie aus. Und auf dem Ozean ist es eben so, dass sich diese Wassermoleküle so wie so im Kreis drehen. Also die werden oben durch den Wind, werden die angestupst und dann bewegen die sich so in einem Kreis in die Tiefe und wieder nach oben. Das heißt, im Mittel bewegen die sich eigentlich nicht. Die drehen sich einfach nur im Kreis.
Du meinst, bewegen nicht, sie verändern nicht ihre Position sozusagen. Also sie bewegen sich ja schon nach oben und unten, aber
sie bewegen sich nach oben und unten, auch so ein bisschen nach links und rechts, aber wenn man sozusagen das Ganze so über einen bestimmten Zeitraum sich einfach anguckt, dann ist dieses Molekül, hat sich jetzt nicht irgendwie ein paar Kilometer nach links oder nach rechts bewegt.
Ja. Okay.
Dass sich da eigentlich nur Energie ausbreitet und nicht irgendwie Materie, das kann man gut an der Laola-Welle demonstrieren. Also bei einer Laola-Welle im Stadion, da gibt es eine Kopplung zwischen den Fans, Fußballfans zum Beispiel, da überträgt sich die gute Laune von einem Block in den anderen, indem einfach ein Fan anfängt und der nächste daneben sieht das ist sozusagen diese Kopplung und fängt dann eben auch an, die Arme hochzureißen und das endet dann abrupt am Block von den anderen Fans. Ja, da schwappt die gute Laune dann eben nicht drüber. Und auf dem Meer sind es eben so Oberflächenwellen, die durch Wind erzeugt werden und der Wind bringt da sozusagen die Energie rein und versetzt die Moleküle eben in Bewegung. Und diese Energie wird dann an die Nachbarmoleküle weitergegeben und so weiter und so fort. Was man aber am Strand beispielsweise sieht, da sieht man ja schon, dass das Wasser immer wieder ranschwappt und wieder zurückgeht. Und dass da tatsächlich Wasser bewegt wird, das liegt daran, dass im offenen Ozean hat man natürlich sehr, sehr viel Wasser, bis irgendwann unten der Boden kommt. Aber wenn die Welle sich in Richtung Küste bewegt, wird das Wasser eben immer flacher. Und da kommt es jetzt zu dem Effekt, dass diese Bewegung von diesen Wassermolekülen, die ja im Kreis gehen, dass die am Meeresboden eben abgebremst wird. Das heißt, am Boden bewegen sich die Moleküle langsamer, oben bewegen sie sich schneller. Und da kommt es jetzt eben dazu, dass die Welle sozusagen dann auf den Strand entsprechend zuläuft. Und dann bewegen sich die Wasserteilchen oben nach vorne und die Gewichtskraft zieht sie natürlich jetzt nach unten und irgendwann bricht die Welle und stürzt dann so ab. Und das sieht man ja beispielsweise auch beim Surfen. Ja, die Surfer, die gehen ja manchmal wie durch so eine Röhre, surfen die durch. Und das ist dann eben, wenn diese Welle in der Nähe der Küste eben bricht. Und wie die bricht, hängt jetzt auch noch ein bisschen zusammen, wie steil die Küste ist und so weiter. Im Film sehen wir jetzt vor allen Dingen die Wellen dann bei diesem Sturm. Ja, es gibt ja diese eine Szene, wo Vaiana dann in diesen Sturm reinkommt und diese tropischen Stürme, da kommt natürlich sehr, sehr viel Energie ins Wasser. Und die entstehen eben dadurch, dass jetzt sich warmes Wasser, dass das verdunstet und bringt die Energie in die Atmosphäre rein. Und bei der Kondensation geben die Wassermoleküle Wärme an die Atmosphäre ab und sorgen eben da jetzt dafür, dass die Luftteilchen entsprechend noch schneller werden. Und wenn jetzt das Wasser unten verdunstet, entsteht so ein Tiefdruckgebiet, wo jetzt Luft von außen wieder reinströmt und dadurch entstehen jetzt diese starken Winde. Wenn jetzt der Wind stärker wird, wird das Wasser schneller und insgesamt ist das wie so ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Und dadurch werden die Windgeschwindigkeiten immer größer. Und jetzt kommt es noch dazu, dass insbesondere bei solchen Tropenstürmen jetzt noch die Corioliskraft eine Rolle spielt. Also die Corioliskraft ist eine Kraft, die dadurch entsteht, wenn sich eben die Erde dreht und die Luft sich über dieser drehenden Erde bewegt, dann dreht sich quasi die Erde unter der Luft weg. Und es ist aus unserer Sicht so, als ob sich jetzt der Sturm so im Kreis dreht. Ja, dadurch entstehen eben diese krassen Hurricanes. Und das sieht man auch im Trailer zu Teil 2, dass da so ein derber Wirbelsturm oder so viele Wirbelstürme toben.
Du meinst im erfolgreichsten Disney-Trailer aller Zeiten?
Ja, der erfolgreichste Disney-Trailer, genau. Da sehen wir auf jeden Fall diese Wirbelstürme. Das ist im Film, würde ich sagen, jetzt auch insgesamt sehr gut dargestellt. Also das Wasser ist top simuliert, diese Stürme, wie das aussieht, tipptopp. Und solche Stürme, das haben wir auch schon gesagt, die könnte ja dann auch ganz schön schnell die Navigation verhageln, ne? Und die Inseln, die sind ja auch sehr, sehr weit voneinander entfernt. Und das ist eine Besonderheit von diesem Pazifikraum da in Polynesien. Polynesien bedeutet nämlich auch viele Inseln. Und dass genau dort diese vielen kleinen Inseln entstanden sind, liegt eben an den Besonderheiten von der pazifischen Platte. Also es gibt ja auf der Erde viele solche kontinentalen und ozeanischen Platten, die sozusagen die Erdkruste bilden. Und diese Inseln, die liegen vor allen Dingen am Rand von der pazifischen Platte oder auch mittendrin, wie zum Beispiel Hawaii. Mhm. Der Rand der pazifischen Platte, der ist auch bekannt als pazifischer Feuerring. Da gibt es eben viele Vulkane, viele Erdbeben und eine sogenannte Subduktionszone. Subduktionszonen sind solche Zonen, wo tektonische Platten sich untereinander schieben und die eine Platte dann eben abtaucht. Und diese pazifische Platte, das ist eine sogenannte ozeanische Platte, die ist schwerer als eine Kontinentalplatte, zum Beispiel die australische. Und diese Pazifikplatte schiebt sich jetzt unten drunter, sinkt ab und wird dann im heißen Erdmantel eingeschmolzen. Und weil da an dieser Subduktion eben auch heißes Material aufsteigt, da gibt es da eben auch Vulkane, aber es wird sozusagen auch das Zeug hochgeschoben. Deswegen ist Neuseeland zum Beispiel auch durchzogen von so einer Alpenregion. Also Neuseeland in der Mitte hat so eine Bergregion, weil das genau auf der Kante von diesen Platten liegt.
Das Himalaya-Gebirge doch auch, wo doch Indien so reinschiebt.
Genau, nur halt bei diesem großen Kontinent ist es halt so, dass da halt kein Ozean ist. Und sozusagen da einfach das ganze Zeug so nach oben gehoben wird. Genau, und die Tonga-Inselgruppe zum Beispiel, die ist durch das Abtauchen von dieser pazifischen Platte unter die australische beispielsweise entstanden. Und ein Charakter in Vajana, diese Göttin Tefiti, die erschafft eben das Leben. Und gerade am Anfang legt die sich dann ja auch so schlafen und bildet so eine Insel, ne? Da ist irgendwie so schön dargestellt, wie diese Insel erschaffen werden, denn als der Maui, der ihr Herz stiehlt, der wird sie ja zu TK. Das ist diese Dämonin so aus Erde und Feuer, die dann so dieses Vulkanische darstellt. Und die Inseln oder einige Inseln sind eben auch vulkanischen Ursprungs, wie zum Beispiel Hawaii. Und Hawaii ist jetzt anders entstanden als Tonga, weil, wie schon gesagt, Hawaii liegt jetzt mitten auf der pazifischen Platte. Und dass diese Hawaii-Inseln, die sind jetzt so durch einen sogenannten Hotspot entstanden. Und das ist ein Bereich im Erdmantel, wo der Mantel sehr dünn ist und da eben auch heißes und flüssiges Gestein zur Erdkruste steigen kann und sich da so durchschmilzt. Und dieser Hotspot, der ist schon seit ungefähr 70 Millionen Jahren aktiv.
Wow.
Und wenn jetzt diese heiße Schlacke nach oben steigt und an der Erdkruste abkühlt, da bildet sich so eine Art Haufen. Und mit der Zeit wird dieser Haufen immer größer und größer, bis irgendwann oben so eine Insel rausguckt. Und bis es soweit ist, das dauert natürlich mehrere hunderttausend oder Millionen Jahre. Mhm. Und weil sich jetzt diese Platte, diese pazifische Platte im Jahr 7 bis 10 Zentimeter bewegt, schiebt sich diese Platte über diesen Hotspot drüber und so entstehen eben Inseln entlang so einer Kette. Deswegen sind diese Hawaii-Inseln auch entlang wie von so einer auf so einer Geraden angeordnet. Und die Vulkane in den Inseln, die bleiben eben noch eine Weile aktiv, bis sie weit genug von diesem Hotspot weg sind und die erlöschen dann. Deswegen gibt es nicht auf allen hawaiianischen Inseln noch aktive Vulkane, sondern nur auf denen, die sozusagen relativ frisch sind.
Ja, an dieser Stelle würde ich euch gerne auf Disney Plus den Kurzfilm Lava empfehlen. Da geht es um zwei Vulkane und das ist ganz süß.
Ja, es ist übel süß.
Da musste ich gerade dran denken, als du von Vulkan gesprochen hast.
Ja, und was man bei TK eben sieht, die spuckt ja diese Schlacke und wenn das Zeug ins Wasser fällt, kühlt sich das ab. Und das hat man ja wahrscheinlich auch schon mal irgendwie im Fernsehen bei irgendwelchen Naturdokus gesehen, wenn so dieses Vulkangestein dann aus dem Vulkan rausläuft, kommt ins Wasser, kühlt dann ab. So entstehen dann eben diese Inseln. Genau, und wenn das dann abgekühlt ist, dann wird die Insel auch schön grün. Und das sieht man dann ja auch am Ende von Vajana, als TK dann dieses Herz wieder kriegt. Kühlt die ja auch sozusagen ab und wird wieder zu dieser schönen grünen Insel, was irgendwie ein echt cooles Bild ist, wie so diese Inseln entstehen. Fand ich echt schön.
Ja, cool.
Genau, also mein Fazit, insgesamt alles sehr, sehr cool dargestellt. Da kann man insgesamt sehr viel lernen.
So, jetzt bin ich mal ganz gespannt, Henry, was du, Vajana, für eine Bewertung hier abgibst nach diesem Fazit. Genau, denn wir kommen zum Ende. Wir müssen Vajana bewerten und ich frage euch, welches Gütesiegel würdet ihr gerne Vajana verpassen?
Also wenn wir bei Agatha die Katze in Betracht gezogen haben, dann müssen wir jetzt eigentlich, wenn wir im Ozean sind, den Delfin eigentlich ganz doll in Betracht ziehen. Oder wir nehmen doch wieder die Seekuh rein.
Oder den Manta-Rochen.
Oh ja.
Ja.
Ah, stimmt.
Ihre Oma, ja.
Also ich würde jetzt auf der rein wissenschaftlichen Basis, ne, ich habe ja schon gesagt, es gibt da einige Diskussionen um den Film, ob die kulturelle Darstellung, die da betrieben wird, ob das alles so genügend ist, ob das ausreichend ist oder ob da auf den Rücken von Leuten nicht doch ein bisschen zu viel Kinogeld mitgemacht wird. Aber das ist ja nicht unser Thema, sondern wir wollen wirklich auf die Science Facts schauen. Und da würde ich sagen, haben wir heute sehr, sehr, sehr viele plausible Sachen gesehen, die dieses Navigieren von Einzelpersonen, das Navigieren ohne Instrumente, ja, das ist absolut realistisch und das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Die Sternennavigation sowieso und alles, was die Entstehung von Inseln und diesen Lebensraum, den wir da sehen, betrifft auch. Also ich sehe jetzt wenig Sachen, außer vielleicht, dass da ein Halbgott mitspielt, der sich in Tiere verwandeln kann. Aber das haben wir ja jetzt nicht besprochen. Von daher würde ich sagen, die Dinge, die wir uns angeschaut haben, ich würde tatsächlich heute den Delfin vergeben.
Ja, also ich schließe mich allem an. Also die Dinge, die wir besprochen haben, sind super dargestellt. Delfin, auf jeden Fall.
Ich wüsste auch nicht, wann wir sonst mal den Delfin vergeben würden, wenn nicht jetzt. Also ja, also auch diese ganzen historischen Schiffsfahrten und so, das fand ich persönlich jetzt am krassesten von diesen ganzen Sachen. Okay, oder?
Raus geht's.
Ja, los.
Dann bekommt Vajana von Wissen hinter den Kulissen ganz offiziell den super passenden Delfin vergeben. Wie immer freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr unserem Podcast 5 Sterne vergibt auf der Plattform, auf der ihr den Podcast hört. Mittlerweile müsste es den Podcast wirklich überall geben, wo es Podcasts gibt. Wir sagen das zwar immer so, aber nach und nach sind wir, glaube ich, tatsächlich überall vertreten. Also gerne her mit Rezension, 5 Sterne, danke dafür.
Ist auch wichtig, weil ich habe mit furchtbarem Erschrecken festgestellt, dass wir bei Spotify mittlerweile bei 4,9 gelandet sind. Insgesamt.
Wer war das?
Irgendjemand.
Wer von euch war das?
Jetzt reicht's.
Der Anzeigenhauptmeister, der ist schon informiert. Nein, ihr sollt das natürlich ganz, ganz subjektiv für euch bewerten.
Aber unsere Empfehlungen sind 5 Sterne. Ja, ich würde sagen, ihr könnt es gerne auch für euch behalten, wenn ihr den Podcast gar nicht mögt.
Aber wenn man ihn gar nicht mag, dann bitte Feedback schreiben, warum ihr ihn nicht mögt und wie wir besser werden können. Also nicht einfach nur, weil ihr uns hasst, 1 Stern, sondern wenn auch bitte mit Begründung. Das wäre nett.
Schreibt uns gerne an podcast@wissenhinterdenkulissen.de. Das haben wir jetzt so salopp gesagt gerade, aber wir nehmen super gerne auch nochmal persönliches Feedback entgegen und gerne auch Themenvorschläge für weitere Folgen. Da freuen wir uns megamäßig drauf. Und dann würde ich sagen, wir steigen jetzt alle auf unser Boot und dann sehen wir uns in 2 Wochen. Wir hören uns, wir sehen uns ja. Wir sehen uns hier immer, aber wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wir freuen uns darauf. Juhu. Bis dann.
Bis dann. Tschüssi.
Tschüss.